ARD Sounds.
Jan, das ist ja schon fast eine Lebensweisheit. Don't judge a book by its cover. Stimmt das?
Ja, vor allem ist es eine, die mir sofort einen Ohrwurm einspielt. Aber irgendwie ja schon. Man soll nicht auf den ersten Blick urteilen. Das gilt auch für Buchcover. Aber ich gestehe, ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn ich neue Bücher auspacke, die ich zugeschickt kriege, dann macht das schon was mit mir, wie das aussieht. Da gibt es Cover, wo ich sofort sage, das sieht ja interessant aus. Und manchmal gibt es auch welche, da bin ich ziemlich sicher, das ist nichts für mich. Und die kommen dann erstmal auf den nicht unbedingt Lesenstapel.
Und auch bei den Titeln. Also es ist ja nicht nur das Bunte, also mit Bunt die Farbe, sondern es ist ja auch eine Frage, wie heißt so ein Buch? Spricht mich das unmittelbar an?
Unbedingt. Also wenn das dann auch noch die Kombination gibt, alles ein bisschen, ich sage mal, Karamellfarben mit vielen kleinen schönen Verzierungen und Blumen. Dann noch ein Titel, der eher in eine Richtung geht, die ihr wahrscheinlich lieber mögt als ich.
Das kleine dann, Cottage und
zum
so.
Beispiel, ja, genau. dann weiß man, was für ein Buch es ist. Und es ist ja auch ganz gut so. Dann kriegt man in der Regel ja auch, was man möchte.
Genau, und wenn ich die Surkamps Wissenschaftsbibliothek, diese dunklen Bücher mit den bunten Titeln, da habe ich irgendwie auch so Flashbacks aus der Uni-Zeit und das, da verbindet man ja auch ein Gefühl mit, das ist ja auch eine Marke.
Absolut.
Wir haben heute auch sehr unterschiedliche Titel und Cover am Start und ich wusste bei allen eigentlich ungefähr, was mich erwartet. Einen Dachs im roten Anzug, das wird witzig, einen Obstbaum oder aufgeschnittenes Obst als Ölgemälde, also Cover und Titel spürt man, auch heute sind schon eine eigene Kunstform.
Unbedingt. Mich hat ein Cover dann doch etwas überrascht, aber darüber sprechen wir noch. Denn wie das nun geht, das Buchcover, das perfekte Buchcover zu machen, das wollen wir heute eine fragen, die sich damit auskennt. Aber vor allem geht es natürlich um den Inhalt der Bücher. Über Bücher sprechen wie ganz normale Menschen. Das ist Eat, Read, Sleep, der Podcast, der das Lesen feiert. Ich bin Jan Ehlert.
Und ich bin Daniel Kaiser und wir sind Kulturredakteure beim NDR, die wahnsinnig gerne lesen und vor allen Dingen darüber reden.
Wir haben heute einen Sommerdorfroman aus Bayern dabei mit plattdeutsch sprechendem Priester. Die Erlebnisse eines Mannes in den Wechseljahren.
Die dunkle Geschichte vieler Apfelbäume in Norddeutschland und die Erfahrungen eines wirklich wahren Buchhändlers mit sehr seltsamen Kunden.
Wieder ein wilder Mix also. Ja. Das ist typisch für Eat, Read, Sleep. Und außerdem fragen wir mal nach, wie ein Buchtitel und wie das Cover entstehen. Aber wie immer starten wir, und es sieht hier schon sehr lecker vor mir aus, unseren Podcast mit etwas zu essen und das immer mit Buchbezug.
Die literarische Vorspeise.
Ich habe heute, Jan, etwas wahnsinnig Naheliegendes mitgebracht.
Ja, ich
Unser
habe
Bestseller
das fast damit gerechnet.
Heißt Mirabellen Tage und ich habe aus dem Buch Mirabellen Marmelade mitgebracht.
Selbstgemacht?
Dazu später. Ich brauchte erstmal eine Begriffserklärung. Also ich bin kein Pomologe und ich brauche noch etwas Nachhilfe. Also ich dachte, Marillen, das sind eher so Aprikosenfrüchte, während Mirabellen so kleine gelbe Pflaumen sind. Ich habe schon mal Urlaub im alten Land gemacht und habe meine lange Sommertage im August, Spätsommertage, unter Mirabellen verbracht. Das ist aus dem Buch Mirabellentage. Es sind hier in Hamburg Anfang Mai leider keine Mirabellentage. Es gibt sie nirgendwo. Nicht mal im Glas habe ich sie gefunden. Ausnahmsweise diesmal nicht selbst gekocht, sondern selbst gekauft. Ich sag mal, für 5 Euro, das sind 10 Mark. Also, das ist schon ganz schön.
Da muss es aber schmecken. Eine Marmelade für 10 Mark gönnt man sich auch nicht alle Tage.
So, hatte ich dir schon auf einem frisch gebackenen Brot.
Ist das ein Krabbertbrot?
Das ist kein Krabbertbrot, aber es ist so ein Haferbrot. Ich habe gedacht, das passt zu diesem Mirabellentage-Dorf-Feeling so ein bisschen.
Ist das denn selbst gemacht?
Schmeckt sehr gut.
Okay, es ist auch noch Butter dabei, aber ich spare mir die Frage. Ich probiere einfach mal.
Also, du hängst dich ganz schön weit aus dem Fenster hier. Also, Mirabellenmarmelade. Nach einem Geheimrezept der Haushälterin beim Priester in unserem Buch. Was braucht man? 1 Kilo Mirabellen, eine Vanilleschote, 2 Zitronen und Gelierzucker. Ich sag mal so, als auch unkundiger Marmeladenmensch, ungefähr so, wie es auf jeder Rückseite, auf jeder Packung Gelierzucker steht. Also es ist jetzt kein wahnsinnig großes Geheimrezept. Mirabellenmarmelade so als Lebensgefühl, heile Welt, Zuwendung, Trost und so. Schmeckt das danach?
Schmeckt total danach. Ich finde ja so ein leckeres Marmeladenbrot, ja, kann man immer essen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wonach es, also es schmeckt natürlich nach Mirabelle, aber ich kann das gar nicht so sehr beschreiben. Es schmeckt fruchtig.
Fruchtig. Mirabellen sind ja eher auch so ein Ticken säuerlich.
Es gibt ja auch diese Marmeladensorten, die nimmt man im Mund und hat sofort das Gefühl, man isst hier 30 Bonbons auf einmal oder so.
Also, das ist es nicht. Sehr dezent.
Sehr, sehr lecker. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil wir essen zu Hause nur die Marmelade, die meine Schwiegermutter eingekocht hat.
Ah.
Die ist eine Meisterin darin. Aber das hier kommt da schon sehr nah dran.
Ach so Gott, jetzt hast du noch nebenbei en passant so eine Schwiegersohn-Randschmeiße hier noch untergebracht. Das ist ja interessant.
Ja, ich habe gerade wieder zum Geburtstag ganz viele neue Marmeladen bekommen. Das sind dann so ausgefallene Sorten wie Ananas-Zucchini beispielsweise. Das klingt erstmal abstrus, aber es schmeckt richtig, richtig gut.
Jan, du bist ein vorbildlicher Schwiegersohn. Ganz toll. Ja, von der Mirabellen-Marmelade zu den Mirabellentagen, dem Bestseller, den wir in dieser Woche gelesen haben.
Die Bestseller-Challenge.
Martina Bogdan hat dieses Buch geschrieben und das Cover deckt sich mit dem Titel. Also wenn ihr wissen wollt, ohne eine Internetrecherche, wie Mirabellen aussehen, dann schaut einfach auf das Buch, wenn ihr es in der Hand habt. Da sind sie, diese kleinen gelben Kugeln vor einem blauen Hintergrund an Ästen. Und ja, selbst ich als biologischer Laie, mir ging es genauso wie dir, ich dachte auch erst an Marillenschnaps oder anderes, habe sofort gedacht, okay, das sind sie also. Und um diese Mirabellen, du hast gesagt, geht es in dem Buch? Die Mirabellentage, das sind eben jene Tage im Sommer, in denen diese Früchte traditionell geerntet werden und in denen nach alter Tradition dann die Haushälterin des Pfarrers Marmelade einkocht und an jeden verschenkt, der bei ihr vorbeikommt. In diesem Jahr aber ist in dem kleinen Dorf Blumfeld vieles anders, denn der Pfarrer Josef ist gestorben. Ziemlich plötzlich, er wollte sich gerade ein Stück Torte aus dem Kühlschrank holen mitten in der Nacht, da ist er umgekippt und seine Haushälterin Anna hat ihn dann gefunden. Und nun muss Anna sich nicht nur mit seinem Nachfolger auseinandersetzen, ein sehr junger Pfarrer aus dem Norden, der nur Plattdeutsch spricht und von dem das Dorf sehr schnell glaubt, dass er ein leiblicher Sohn von Papst Benedikt sein müsste, da geht es um Gerücht rum, sondern Anna muss sich auch mit dem besonderen letzten Wunsch des verstorbenen Pfarrers auseinandersetzen. Der liegt nämlich gar nicht im Grab. Das wollte er auf gar keinen Fall neben seiner Mutter bestattet werden. Die hat ihn doch sein ganzes Leben lang schon so belastet. Daher wurde er heimlich verbrannt und hat verfügt, dass seine Asche im Meer verstreut wird. Nur ist das Meer von Blumfeld ziemlich weit weg. Anna ist auch die Erzählerin dieses Buches und sie ist, kann man sagen, so etwas wie der Kitt oder die gute Seele des Dorfes und das schon seit Jahrzehnten. Sie kennt wirklich alle und jeden und vor allem kennt sie auch alle Geschichten, die man sich im Dorf erzählt. Und diese Geschichten, die machen für mich den eigentlichen Inhalt des Romans aus. Das sind tragische Geschichten von großen Liebesgeschichten, die durch angriffslustige Gänse vereitelt werden. Lustige Geschichten, wenn ein schmieriger Motorradverkäufer um seine Pläne gebracht wird, die zwielichtigen. Und schöne Geschichten, zum Beispiel jene, wie es eben zur Tradition des Marmeladeeinkochens kam.
Das klingt so, als hätte es dir gefallen.
Daniel, ein Dorfroman, ne? Ein Pastor, der noch von einer Hallig kommt. Ich dachte beim Lesen die ganze Zeit, das muss doch dein Buch sein. Ding, 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 alle Trigger an.
Auf dem Papier mein Ding. Dorfroman, check. Priester, check. Familiengeschichten, check. Hallig, check. Wir sind nicht miteinander warm geworden, das Buch und ich. Aber es klang so, als ob es dir gefallen hat.
Ja, ich fand, das war ein entspannter, schöner Roman, den ich an diesem schönen, warmen Wochenende, da war es ja noch warm, lesen konnte. Und ich war in diesem Dorf, ich bin in diese Geschichten eingetaucht. Ich fand, das waren ganz liebenswerte Figuren, die ich da kennengelernt habe. Bisschen was fürs Herz, bisschen was zum Einkochen. Also ich habe das gern gelesen. Es hat mich jetzt nicht in so einen absoluten Rausch gezogen, aber ich fühlte mich wohl, doch, in dieser Welt, in diesem Dorf.
Ja, unter nett würde ich das irgendwie auch subsumieren können, aber ich bin kein Fan dieses Buches. Warum? Es ist mir zu albern tatsächlich, dass ich das mal sagen würde. Oh. Es geht ganz ruhig und atmosphärisch los, das hat fast schon Ewald Ahrens Vibes. Sie kommt zurück ins Pastorat, ja, und der Priester ist tot und man erfährt das. Dann habe ich gedacht, oh, wohin geht das? Da dachte ich, das ist eine ganz atmosphärische Dichte, das wird was. Und dann wird da eher eine lockere Handlung draus, mit vielen kleinen Anekdoten und Geschichten. Der Fahrlehrer, der beim Autoscooter sein Hemd aufknöpft und dann zum Checker wird. Die Gans, du hast gesagt, die beim Rupfvorgang einen Goldohrring verschluckt. Die Asche eines Verstorbenen, nicht des Priesters, die zu Pfannkuchen verarbeitet wird.
Da war ich ein bisschen erleichtert, dass du das nicht heute gemacht hast.
Ja, genau. Mhm. Das Spanferkel, das so schnell gedreht wird, dass das Fleisch in Fetzen durch die Luft fliegt. Und der Priester, der nur Plattdeutsch spricht. Also, und der Sohn von Papst Benedikt sein soll.
Und Italienisch. Er predigt ja, das ist ja interessant für unseren Podcast, er predigt ja Kochrezepte.
Kochrezepte.
Ja.
Aber das war so drüber, so slapstickhaft. Ich bin ja gern für viele Schenkelklopfer zu haben, aber das war mir dann zu albern. Und ich habe da beim Lesen, also gerade bei dieser Spanferkel-Szene und auch bei der Gans, so ein bisschen Fremdscham auch gespürt. Kennst du das beim Lesen, wenn man so denkt, das will ich jetzt gerade gar nicht.
Ja, das kenne ich. Da werden wir noch zu sprechen kommen. Aber bei diesem Buch ging mir das nicht so. Wirklich nicht.
Doch, es gibt keine starke Handlung. Anna stolpert von Begegnung zu Begegnung und so, ach ja, weißt du noch, schwupps, wieder eine Gelegenheit für eine schräge Dorfanekdote. Das ist eher so wie ein Episodenfilm, so ein bisschen unsere kleine Farm Bayern Edition. So habe ich es gelesen.
Ja, aber diese Geschichten sind ja die Handlung. Also, dass sie am Ende ans Meer fahren und dann die Asche natürlich im Meer verstreuen, geschenkt. Also, ja, da ist auch der Spannungsbogen, ja, jetzt keiner, der einen wirklich dranhält. Aber diese in sich ja auch abgeschlossenen Geschichten, dass man die einzelnen Dorfmenschen ja, nach und nach näher kennenlernt, das ist doch schon ein bisschen was fürs Herz. Und ich bin bei dieser Drehmaschine, also ist jetzt nicht so, ich laut ins Lachen ausbreche, aber ich fand das jetzt auch nicht drüber. Ich fand, das ist irgendwie so eine wunderschöne Samstagabend, ARD-Komödie.
ARD-Komödie. Mirabellensommer, ja, wunderschön.
Ja, gut.
Interessant.
Ja.
Ich fand es, ich weiß nicht, ob du den ersten Band gelesen hast,
Mühlensommer.
Mhm. Das ist ähnlich. Viel Landluft, viel Summen, viel Duft, viel Marmelade, aber eher so ein Humor wie beim königlich-bayerischen Amtsgericht. So, das ist ein veritabler Humor, es ist nur nicht meiner. Mhm. Ich verstehe, dass man das Buch mögen kann, wie es bei allen Widrigkeiten schon noch so eine heile Welt gibt. Irgendwo wartet immer ein Glas Mirabellenmarmelade. Und ich habe das auch bei Mühlensommer gesagt, das ist was für Leser, finde ich, für Landlust. Und ich meinte ja, das ganz unironisch und ohne Sarkasmus. Das ist ein heimeliger Blick auf ein Dorf. Das Glück ist sozusagen nur ein Marmeladenglas entfernt. Mhm. Und da sozusagen, wenn du sagst, ja, so, man liegt so auf dem Balkon im Sommer und hangelt sich von Anekdote zu Anekdote. Das finde ich, das ist ein nettes Leser.
Genau, also für mich ist das seichte Unterhaltung, die genau das abliefert, was ich von ihr erwartet habe. Mhm. Nämlich nette Charaktere, unterhaltsame Geschichten,
ja,
und so eine kleine Prise Tiefgang, dass man hinterher auch merkt, du musst dich manchmal trauen, das Dorf zu verlassen als Botschaft. Das ist jetzt nichts, ne? Das habe ich in vielen anderen Büchern schon besser gelesen, aber auch in vielen schon viel schlechter. Also ich finde, hier passt Cover und Geschichte wunderbar, ja,
total,
zusammen.
Total. Das fällt so alles aufeinander, genau. Wir haben unterschiedliche Meinungen aus der Community. Zum Beispiel eine positive Meinung von Eva Marie.
Ja, Eva Marie sagt, ein herrlicher Sommerroman, der der Schwere des Lebens mit Leichtigkeit begegnet. Sie findet allerdings auch die Kapitel mit dem Spanferkel und dem Ohrring, die musste sie überblättern. Das macht aber nichts für sie, die richtige Mischung aus Mirabellenmarmelade, Frohsinn und Lebenserfahrung.
Genau, Viviane fand es nicht so gut, zu viele Stereotype, zu wenig roter Faden fand sie. Doris hat es gar abgebrochen, sie fand es zu betulich. Und Bettina fand das Buch zu seicht, gerade im Vergleich zum Mühlensommer, nett und unterhaltsam. Ja, sie mag einfach Geschichten vom Land. Und exakt, glaube ich, das ist es. Ich glaube, es ist kein Dorfroman, würde ich sagen. Das ist nochmal was anderes. Es sind Geschichten vom Land. Und als solche kann man sie, glaube ich, gut lesen.
Ja, wobei ich komme ja vom Dorf und ich hatte schon das Gefühl, es gibt da Charaktere, die man in jedem Dorf irgendwie auch trifft. Oder so Geschichten,
ja, genau,
die sich in jedem Dorf erzählen lassen.
Land, genau.
Genau, aber eben deswegen auch ein Dorfroman, weil doch schon, ich finde schon, dass eine Seele dieses Dorfes da erfasst wird. Eine Seele von Blumenfeld. Also ein Buch, das nicht für jeden etwas ist. Mirabellentage von Martina Bogdan ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 352 Seiten und kostet 23 Euro. Ich habe ein Buch mitgebracht, wo auch Obst,
ja,
auf dem Cover ist.
Apfelschnitze,
anders. Und da muss ich gestehen, nur vom Cover wusste ich erst nicht, was mich erwartet. Es trägt den Titel Nelka. Auch das lässt ja erstmal ein paar Fragen offen. Dass es um Äpfel geht, das habe ich mir tatsächlich gedacht. Und das stimmt auch. Aber es geht um einen ganz anderen Hintergrund. Obstbäume haben eine völlig andere Bedeutung als in den Mirabellentagen. Sie stehen nämlich für das Leid der Zwangsarbeiterinnen, die während der deutschen Besatzung von den Nazis aus Polen nach Norddeutschland verschleppt wurden, um dort auf den Höfen zu arbeiten. Auch der jungen Nelka ist das so ergangen. Nelka ist nämlich die Hauptfigur. Als 16-Jährige wird sie eines Tages beim Einkaufen in ihrer Heimat, dem damaligen Lemberg, festgenommen, auf einen Lastwagen verladen und in den Norden deportiert. Hat nicht einmal Zeit, irgendjemandem Bescheid zu sagen, dass sie nicht mehr da sein wird. Dort im Norden landet sie dann auf dem Hof von Marten. Und da ihr Vater Pomologe war, also ein Apfel-, ein Obstexperte, wird es irgendwann ihre Aufgabe, auf Martens Hof eine Apfelplantage zu begründen. Das Buch beginnt aber viele Jahre nach dem Krieg. Marten ist noch immer auf seinem Hof. Der Apfelanbau, der hat ihn richtig reich gemacht. Da bekommt er eines Tages einen Brief von Nelka, die ihren Besuch ankündigt. Und die Erinnerung an die grausame Kriegszeit, als auch auf Martens Hof eben Zwangsarbeiter starben oder in der Nähe hingerichtet wurden, die kommt dann plötzlich wieder zurück. Und Marten muss sich mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen und ihm graut auch vor dieser Begegnung, Nelka jetzt wiederzusehen. Mir hat an diesem Buch gefallen, dass es zum einen ein für mich wirklich sehr unbekanntes Kapitel aus der Zeit des Nationalsozialismus aufgreift. Manchmal denke ich immer, wir haben so viel schon darüber erzählt, die meisten Geschichten sind doch erzählt und dann kommt plötzlich eine, die mich Norddeutschland mit ganz anderen Augen sehen lässt, weil ich mir ehrlicherweise bei den ganzen Apfelplantagen noch nie die Frage gestellt habe, wie sind die eigentlich entstanden? Die waren doch schon immer da, dachte ich. Und dann kommt Nelke daher und man erfährt, und das hat Svenja Leiber, die Autorin, ja auch alles recherchiert, dass es wirklich so war, das sind Anlagen, die von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern begründet wurden, gepflanzt wurden. Und was ich auch sehr mochte, war Nelke, also diese Figurenbeschreibung, wenn man sieht, dass Nelke selbst nicht weiß, was will sie Marten eigentlich sagen, selbst mit sich ringt, soll sie da in hohem Alter nochmal hin, die Sprachlosigkeit, die alten Wunden nochmal aufreißen. Sie ist dann in der Küche, es könnte zum Gespräch kommen, aber sie hat eigentlich gar nichts zu sagen. Sie geht dann nach wenigen Sätzen wieder raus und schläft im Gästehaus. Und gleichzeitig eben Marten, der sich schämt für das, was er getan hat, dem dieses Grauen, diese Auseinandersetzung eingegraben ist, die er so lange vor sich hergeschoben hat und jetzt im Alter, da holt sie ihn plötzlich ein. Ich fand ein wirklich sehr, sehr starkes Buch.
Mir hat es auch sehr gefallen. Ich habe es hier vorgestellt für die Reihe NDR-Buch des Monats. Da war ja Nelke auf dem Podest sozusagen. Die Atmosphäre ist ganz dicht. Am Anfang die Begegnung, das Wiedersehen von Marten und Nelke. Ein Psychokammerspiel. Wir gehen ganz dicht, ganz nah ran. Und dann erfahren wir eben nach und nach, wie sie verschleppt wurde, wie sie geknechtet wurde, wie nicht alle überlebt haben. Und das hat insgesamt einen ganz gefühlvollen, poetischen Ton. Es hat auch eine Gleichzeitigkeit bei aller Traurigkeit auch eine Leichtigkeit, also ohne so ein unangemessenes Pathos und so. Und es ist tiefgründig und berührt ganz viel. Mir geht's wie dir. Ich komme ja auch als Norddeutscher und kenne diese Apfelplantagen. Und plötzlich bekommen die sozusagen eine neue Geschichte, einen neuen Kontext. Ich wusste das alles nicht. Und Svenja Leiber ist ja auch in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Und sie hatte so einen Baum sozusagen im Garten. Und es gab auch die Briefe von Zwangsarbeiterinnen, die im Vorfeld der Entstehung des Romans angekommen sind, wieder Kontaktaufnahme zu den Menschen von damals. Und Leiber erinnert sich auch, wie es damals gewesen ist, dass es so Gerüchte gab im Dorf, dass es damals Zwangsarbeiter gab. Das hat man sich so zugeraunt eher so, ne? Von Frauen, die in irgendwelchen Ställen eingestarrt wurden und von einem Mann, von einem Bauern, der einen Zwangsarbeiter erhängt hat und so. Und das alles, dieses Raunen hat sie jetzt in dieses Buch gegossen und das finde ich, hat sie wirklich sehr gut und ja, meisterhaft gemacht, also mit einem ganz, ganz starken Ton. Und am Anfang habe ich es nicht ganz verstanden, warum, Nelke, warum machst du das? Ja. Warum lässt du das nicht einfach fließen und lässt es sein? Tempi passati, warum will sie zurück? Warum will sie Marten ins Auge gucken? Und es ist diese Suche nach Closure, sagt man im Englischen, ja, dass es alles zu einem Ende kommt, dass man für sich dieses Kapitel und diese Ungerechtigkeit, die einem in einem Leben widerfahren ist, abschließt. Und das habe ich dann auch verstanden und ich bin diese Reise gegangen, mit Nelke hinzumachen.
Ja, das kann man auf jeden Fall. Und es geht eben nicht darum, dass sie sagt, mir gehört jetzt dieser Hof oder ähnliches. Es geht wirklich um diese innere Auseinandersetzung, dass sie selber loslassen können muss. Ist, glaube ich, eine deutsche Beschreibung dafür, die ganz gut passt. Loslassen oder abschließen, eben eins von beiden. Und was ich auch so stark fand, sind diese kleinen zwischenmenschlichen Szenen. Wenn man dann sieht, wie die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die auf diesem Hof eingepfercht sind, die unter wirklich ganz schlimmen Bedingungen da leben, wie sie trotzdem versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen. Immer so kleine Gesten der Menschlichkeit, der Zärtlichkeit. Diese Apfelplantage wird ja auch nur deshalb mitgegründet, weil Nelke sich davon erhofft, dass Marten etwas gnädiger wird und sie dann vielleicht den Kindern endlich etwas zu essen geben kann. Und diese rührenden Geschichten am Rande, die machen es für mich auch so lebensprall, dass ich am Anfang, als es losging, da wird sehr viel über Äpfel geredet und ich war erstmal so ein bisschen irritiert und dachte, gut, ist doch jetzt kein Sachbuch, ich muss jetzt nicht alles über diese unterschiedlichen Sorten wissen. Aber dann erschließt es sich, weil wie die Apfelsorten es eben auch ganz unterschiedliche Sorten Menschen gibt, die andere Fürsorge brauchen. Und das schwingt da auch auf so einer anderen Ebene mit drin.
Ja, Metapher, großes Ding auch in Sachen Apfel, bin ich ja Fan. Mhm. Und der Apfel ist natürlich auch ein Hinweis aufs Paradies. Und sie kommt ja aus einem geradezu paradiesischen Garten in dieser friedlichen Multikulti-Stadt Lwów-Lemberg vor dem Krieg und in dem Krieg. Sie kommt ja aus einem Garten und ihre Mutter heißt wahrscheinlich nicht zufällig Eva, also so wie Eva, die erste Frau im Paradies. Also es gibt ein Paradies, es gibt ein gutes Leben, es gibt einen Urzustand und es gelingt ihr, habe ich den Eindruck, dieses Paradies mitzunehmen innen, ja, in die Sklaverei und so eine Resilienz und eine Widerstandskraft zu entwickeln, die sie das überleben lässt, dieses Grauen. Und das ist so fein und so zart und gleichzeitig so klar geschrieben, dass es bei mir wirklich noch sehr lange nachklingt.
Also doch schon mal ein Buch, auf das wir uns einigen können heute. Zwei Daumen nach oben für Nelka von Svenja Leiber. Das Buch ist bei Suhrkamp erschienen, hat 200 Seiten und kostet 24 Euro.
Bei diesem Cover hatte ich tatsächlich, habe ich auch überlegt, hätte ich das schon wissen können, um was es geht. Es ist ja eine andere Art von Obstbild. Es ist ja nicht fotorealistisch, sondern es ist ja schon so eine Art Ölgemälde. Ja. Also es hat schon einen gewissen Abstraktionsgrad. Und der Name Nelka, dachte ich auch, ein geheimnisvoller Frauenname, dachte ich auch schon, ja, das ist die Geschichte einer Frau und es ist eher kein Unterhaltungsroman. Und das würde ich schon sagen, das hat dieses Cover mit Titel und mit Bild schon signalisiert.
Und auch, dass es etwas Historisches ist, glaube ich. Dadurch, dass es eben kein Foto war. Die Mirabellentage, die lachen mir ja so die Mirabellen wie heutige Mirabellen ins Gesicht. Und diese Äpfel, ich habe nicht mal am Anfang genau erkannt, dass es Äpfel sind. Dieses Obst, was so ein bisschen an Malerei vielleicht auch der 20er, 30er Jahre erinnert. Das, ja, das gibt schon doch so einen leichten Vorgeschmack, wohin es gehen könnte.
Also stimmt. Noch ein gutes, vielversprechendes Cover. Ich habe noch was Unterhaltsames mitgebracht und ich habe es gefühlt. Männer haben nämlich auch Wechseljahre und Henry steckt mittendrin in seiner Andropause. Davon erzählt das Buch Wir Freitagsmänner. Komischer Titel. Stell dir vor, das ganze Leben ist eine Woche, also von Montag bis Sonntag. Dann steht man, wenn man so um die 50 ist, schon vorm Wochenende. Am Freitag. Das sind die Freitagsmänner, die Männer in den 50ern. Henry zum Beispiel, der geht zum Arzt und der hat Hormonschwankungen, plötzlich sind da Löcher im Bart. Der Hausarzt rät zu Fitness, seine Ehe ist kaputt, er hatte seine Frau für eine Jüngere verlassen und die Affäre ist mittlerweile auch schon Geschichte. Er hat nach der Scheidung kein Haus mehr, keine Aktienfonds, kein Festgeld, nur eine Mietwohnung ohne Balkon und einen rumänischen Straßenhund, den sein Sohn dauerhaft bei ihm geparkt hat. Und sein Dating-Life ist ein Desaster. Cindy trifft sich nur mit ihm, um einen anderen eifersüchtig zu machen. Und auch an seinem Job bei einer Zeitschrift wird es langsam ungemütlich. Also es kommt Dicke. Er will aber nicht abgeschrieben sein. Er will runter von diesem Abstellgleis. Gleiswechsel im letzten Lebensdrittel, im letzten Wochenende. Aber wie? Und man hört schon, es ist eine Komödie, eine Gesellschaftssatire über älter werdende Männer. Und ich muss sagen, ich fand's witzig. Ich musste immer wieder schmunzeln, lachen. Unterhaltungen bei Familienfeiern klingen manchmal so, als hätten alle Anwesenden vergessen, ihre Psychopharmaka zu nehmen. Und dann wird so eine Familienfeier geschildert. Du hast einen Herzstammtisch? Ja, unsere Gruppe heißt Stand By Me. Und Stand ist so geschrieben, wie ich befürchte, dass es geschrieben ist. Ich finde, das trifft meinen Witznerv. Ich fand das wirklich heiter, ein bisschen Wendungen und Türenklappen, wie im Ohnsorgtheater, eine Komödie, was Leichtes, über einen buchstäblich alten weißen Mann, der die Folgen seiner Fehlentscheidung durchlebt, das überzeichnet, aber ich finde im richtigen Ton, selbstironisch komisch und auch tragikomisch.
Ja, ich fange mal mit dem an, wo ich dir recht geben kann. Also die Familiengeschichte, die finde ich wirklich sehr schön. Die Dynamik mit seiner geschiedenen Frau, die ihm immer noch vorwirft, auch zu Recht, das gibt er zu, dass er sie doch verlassen hat für diese deutlich jüngere, fast 20 Jahre jüngere Affäre, die er damals hatte. Der Sohn längst weit weggezogen, dabei sich in sein eigenes Unglück hineinzuleben, dass er irgendwann auch so ein Freitagsmann wird, der völlig entnervt und überarbeitet auf sein Leben zurückguckt und keine Kraft mehr fürs Wochenende hat. Die Tochter, die noch so ein bisschen unsicher ist und sich darüber beschwert, dass sie doch der Mutter die Schulter zum Auswein liefern musste. Wie die miteinander reden, wie die sich dann auch gegen Ende wieder annähern, das hat mir wirklich ganz, ganz gut gefallen. Das stimmt. Ansonsten hat mich dieser Ton aber wirklich von Anfang an ehrlicherweise etwas genervt. Irgendwann fragt die Therapeutin Henry, ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass Sie unangenehmen Fragen oder schwierigen Situationen meistens ausweichen, indem Sie einen Witz machen? Ja, ist mir auch aufgefallen. Und das fand ich unglaublich anstrengend, dass es in manchen Gesprächen keine zwei Zeilen gibt, wo dann nicht so ein halbwegs witziger Kommentar kommt. Zum Beispiel, als der Arzt ihn befragt. Mhm. Na, haben Sie das Gefühl, Ihr Gesundheitszustand und Ihr allgemeines Wohlbefinden haben sich verschlechtert? Henry, seit wann? In den letzten Jahren? Überhaupt nicht, sage ich. Ich fühle mich immer noch wie 54, obwohl ich schon 55 bin. Okay. Sie haben in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren keine Verschlechterung bemerkt, auch keine leichte. Doch, das schon, aber wer nicht? Haben Sie schon mal an Muskelaufbau gedacht? Gedacht schon, aber das Thema ist mir dann irgendwie wieder entfallen. Ich fand das mühsam. Ich dachte, nun komm doch mal voran und versuch doch nicht immer dem Ganzen auszuweichen. Und was mich wirklich, also wirklich gestört hat, Bücher über alternde Männer, übergewichtig mit Haarausfall, die schon beim Betreten des Fitnessstudios einen Schwächeanfall kriegen, dann aber trotzdem am Ende mit eigentlich jeder Frau diese Begehren etwas anfangen können, inklusive der 20 Jahre jüngeren Fitness-Instructorin.
So.
Natürlich.
Nein, aber es ist ja gar nicht so. Aber es wird doch ganz different. Jan, es wird
das, 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 das ist ja gebrochen. Ja, wir sind ja, über Humor kann man ja streiten, das erkennbar. Verstehe ich, aber das ist ganz eindeutig nicht meine.
Ja, erkennbar. Wir haben andere unterschiedliche Humorstrukturen. Das Hörbuch übrigens eingelesen und das erklärt vieles. Christoph Maria Herbst, also A Match Made in Heaven, das ist exakt so auf die 12. Das ist genau die Welt, als hätte er es für dieses Hörbuch geschrieben, glaube ich. Christoph Maria Herbst. Ja. Hans-Gerd Rätz, Wir Freitagsmänner, bei DTV erschienen, 23 €, 288 Seiten. Ich habe mich da wiedererkannt. Das ist ein Älterwerden, also mit Zipperlein und Vanitas. Ich habe original hier ein Loch im Bart und ich bin neulich im Fitnessstudio, ich bin fast ohnmächtig geworden, gesiezt worden. Und davon muss ich mich erstmal erholen.
Ja, okay, vielleicht sind es eben auch die unterschiedlichen Situationen, in denen man das liest.
Du bist
liest,
jünger, willst du sagen.
Ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich sehne mich gerade mehr nach Mirabellentagen und kann da über Sachen lachen, die du ganz schlimm findest. Und bei mir ist es eben umgekehrt. Vielleicht wirklich, weil ich noch gar nicht in den 50ern bin. Vielleicht bin ich schlicht nicht die Zielgruppe für dieses Buch. Auf dem Cover ist ja ein Dachs abgebildet. Den habe ich im Buch nicht gefunden. Ja. Erklär mir die mit. Also ich, vielleicht verstehe ich die Metapher nicht.
Nee, ich glaube, es ist aber so ein sehr eitler Dachs. Ein eitler Hingucker, jedenfalls in seinem Selbstbildnis. Und ich glaube, dass nicht, dass das Cover jetzt wahnsinnig tiefschürfend gemeint ist und dass man es jetzt automatisch eins zu eins wiederfindet im Buch, sondern eher so ein Lebensgefühl transportiert wird. Und ich glaube schon, dass Henry sich als Dachs, als dieser Dachs sozusagen sehen könnte. Und ich finde, das Cover ist natürlich herrlich. Also es ist ein ganz witziger Hingucker, also ein Dachs, der aufgebrezelt ist mit einem roten Anzug und man bekommt schon ein Gefühl für die Tonalität des Buches. Insofern finde ich das schon ein ganz gelungenes Cover.
Ja, das Cover mochte ich auch. Also da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Das Cover ist schön.
So wichtig, so ein Buchcover, wie es aussieht, damit es sich gut verkauft, aber auch so, dass drin steht, was draufsteht sozusagen. Der Name, ganz wichtig. Eines meiner Lieblingsbücher, die Giftholzbibel, wurde nochmal verkauft als Willkommen in Kilanga. Klingt viel freundlicher.
Aber auch irgendwie langweiliger, oder?
Ja, so ein bisschen. Giftholzbibel ist auch auf die 12, aber ist für die Verkaufsentscheidung im Buchladen, glaube ich, schwierig. Toni Morrisons Roman Paradise, sollte anders heißen. Nee. Sie wollte ihn War nennen. Krieg. Der Verlag in Panik wegen der drohenden Einbußen. Kurz mal ins Gegenteil umbenannt. Paradies. Und auch die Übersetzung, bemerkenswert. Wir hatten ja Der andere Arthur von Liz Moore. Heißt im Englischen Original Heft. Gewicht. Und das militärische Fourth Wing von Rebecca Yarros wird im Deutschen zum poetischen Flammen geküsst. Also da arbeitet was hinter den Kulissen.
Ja, manchmal ist das ja auch unglaublich schwer, weil man diese Doppeldeutigkeit, diese Vieldeutigkeit von Wörtern gar nicht übersetzen kann. Bei Krieg und Frieden von Leo Tolstoi ist es zum Beispiel auch so gewesen. Das heißt auf Russisch Wojna i Mir. Und Mir ist sowohl der Frieden, aber auch die Gesellschaft. Also es spielt eigentlich beides mit rein in diesen Titel, was natürlich in der Übersetzung Krieg und Frieden und Gesellschaft hätte ziemlich blöd geklungen, dann am Ende nicht funktioniert. Also immer geht es nicht und trotzdem gelingt es doch relativ oft, dass man auch im deutschen Titel hat, die einen sofort ansprechen.
Also wie passiert das? Wie kommen Bücher zu ihren Titeln? Wie entsteht ein Cover? Darüber wollen wir mit einer reden, die sich auskennt, mit Britta Egetemeier. Sie ist Verlagsleiterin bei Penguin Random House, einem der ganz großen Verlage.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Hallo Britta, Britta Egetemeier, hi.
Hi, ich freue mich, hier zu sein.
Man sieht schon viele, viele schöne Buchtitel bei dir im Hintergrund. Du sitzt in München im Verlag. Und sag doch mal, welches Buch, welcher Titel ist denn der, wo dir zuletzt so richtig das Herz aufgegangen ist?
Da denkt man natürlich schon erst an das Buch selber und nicht gleich an den Titel, ne? Weil ich weiß ja, dass wir über Titel reden wollen, aber ein großer, epischer, wundervoller Roman ist M.L. Stedmans Ein weites Leben. Und gleichzeitig würde ich natürlich unter Titel-Gesichtspunkten vielleicht sagen, dass es sehr schwierig ist, Leben im Titel zu haben. Es gibt gibt sehr viele Bücher, die Leben im Titel haben, aber es heißt ja auch so ein Hyper- oder so ein Metatitel, aha, der alles und nichts zugleich sagt.
Wie wichtig ist denn ein Buchtitel für euch als Verlag, als Vermarktung?
Also der Buchtitel ist sehr wichtig aus vielen Gründen. Noch vor dem Verlag und der Vermarktung, glaube ich, kommt die Autorin oder der Autor selbst, die ja oft auch schon lange einen Titel oder einen Arbeitstitel mit sich tragen. Man hat die Vorstellung, im Titel könnte eine Essenz drinstecken. Das Ganze könnte zum Herz eines Buches auch vorstoßen und die großen Erwartungen, die an einen Titel gestellt werden, sind natürlich oft auch ganz schwierig zu erfüllen. Es gibt sehr viele Bücher, es gibt viele Titel schon, man möchte eine Unverwechselbarkeit haben, eine Originalität. All das macht den perfekten Titel ja immer zu einer ganz besonders schönen Herausforderung.
Wie gut sind denn Autoren und Autoren darin, auch gute Titel für ihr Buch zu finden? Nehmt ihr die sehr oft oder eher selten?
Ja, ich habe jetzt keine Statistik geführt, aber ich würde sagen, es sind sehr viele Fälle, wo ein Manuskript schon mit einem Arbeitstitel oder mit einer ersten Idee zu uns kommt und dann es folgt das Ganze natürlich einem gewissen Prozedere. Alle müssen eingebunden werden, wie ihr sagt, aus den vermarktenden Abteilungen. Die Grafik spielt natürlich eine Rolle, also die visuelle Umsetzung eines Titels dann, wenn man ihn gefunden hat, das bedingt sich ja auch irgendwie gegenseitig und kann sich dann auch nochmal verändern. Und ich denke, es ist sehr häufig der Fall, dass eine Idee, die man früh hatte, sich dann doch im Contest, das Test for the Best, am Ende irgendwie durchsetzen kann.
Aber es gibt ja schon so etwas wie die Notwendigkeit zu manch seelsorgerlichem Gespräch, wenn man sagt, lieber Autor, liebe Autorin, dein Titel wird es nicht werden. Wie macht ihr das?
Also erstmal gehen wir möglichst offen ran und dann ist der Arbeitstitel einer unter vielen und das sind schon größere Brainstormings, wo wir uns ja eine Meinung bilden und dann eben zusammen mit Autorin und Autor über mehrere Varianten sprechen und das dann immer weiter eingrenzen.
Nimm uns mal mit in so eine Konferenz. Wie läuft das ab? Also ihr habt da ein Buch, alle haben es irgendwie im Zweifelsfall gelesen, oder? Und dann?
Ja, wovon könnte ich konkret erzählen? Vielleicht von Dörte Hansens neuem Roman, der im Herbst erscheint. Das war so ein Fall, wo es früh einen Arbeitstitel gab, der hieß Broder. Mhm. Und es geht in dem Roman um die Zwillingsbrüder Henning und Broder Bahnsen und den heimischen Hof, den nur einen der beiden erben oder bewirtschaften kann. Und der Roman ist erneut eine große Erzählung, wie sich unsere Gesellschaft im Umgang mit Natur und Tierwelt verändert. Dann haben wir über diesen Titelvorschlag, den es eben schon gab, diskutiert und sind ein paar Runden geflogen, um zu sehen, ob es noch etwas Besseres geben könnte.
Was gab es dann zum Beispiel?
Feldwege war sehr lange, weil wir uns gefragt haben sozusagen, ob Roder vielleicht zu hermetisch, zu abgeschlossen sein könnte. Ne? Und dann ist es aber einfach so gewesen, dass gerade weil es auch um diese beiden Brüder geht, der eine diesen, ich glaube, norddeutschen Namen trägt, es uns einfach als das Zentralste, Geradeste und vor allem auch der Autorin am zutreffendsten erschienen ist.
Und dann habt ihr euch für einen, ich glaube, es ist ein Kranich entschieden, oder? Man sieht einen Vogelkopf, der gerade einen Fisch verschluckt auf dem Cover. Das bringt man ja mit.
Hättet ihr mir mal sagen müssen, dass ich mich hier auch in
Vogelkunde, in Ornithologie. Tja, das ist hier der Edwards liebster Podcast, der auch das abfordert.
Wir können auch Vogel sagen. Also
ich war der Meinung, es sei ein Reiher.
Ah, ja doch, wahrscheinlich hast du recht.
Ja, und die spielen auch eine Rolle. Mhm. Es gibt diesen Moment, wo alle ein Cover sehen und einen Titel sehen und alle wissen, das ist es. Ne? Mhm. Und das ist natürlich das wünscht man sich in jeder Coverrunde, dass es einfach gleich so schlagend und so treffend ist. Und genauso wahr ist natürlich auch, dass man manchmal ein bisschen länger hinschauen muss, um all die Erwartungen, die man vorher hatte, übereinzubringen mit dem, was dann konkret abgebildet ist. Und ich versuche selber, wenn ich Cover sehe, eigentlich drüber zu schlafen, das mal auszudrucken, so hinzulegen, auch zwischen andere Bücher zu legen und zu sehen, was passiert. Dann vieles hat auch ja erst über eine längere Zeit dann eine Wirkung. Und ich denke auch immer von, habe ich ja vorher schon so ähnlich gesagt, von Bestsellern kann man nichts lernen. Die sind irgendwann, haben sich einfach sehr eingeprägt. Und wenn man ungewöhnliches Cover sieht, muss man sich manchmal ein bisschen Zeit geben und das länger betrachten.
Was gefällt dir denn an einem Titel besonders? Also soll er für dich eher geheimnisvoll sein? Soll er genau das aussagen, was im Buch steckt? Soll er neugierig machen? Was wären so Kriterien, wo du vielleicht so ganz pauschal sagen könntest, das sind Titel, die mir gefallen?
Ich kann nicht pauschal sagen, dass Titel mir gefallen. Mir gefällt das Titeln an sich. Ich finde es schön, Namen für etwas zu überlegen, die treffend sein können. Und ich glaube, um dieses Treffende, Unterscheidbare geht es am Ende. Und ich hatte schon als Jugendliche, da war von Verlag noch keine Rede, hatte ich Lust daran, mir auszudenken, wenn ich ein Café oder eine Bar hätte, wie die heißen würden und so. Ne? Und was muss da mitschwingen?
Mhm. Und wie hätte sie geheißen? Heißen die Bar, die du gegründet hättest?
Ja, natürlich, keine Ahnung, Bar Roma und Café Paris.
Ja, wahnsinnig.
In diese Richtung.
Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Sascha Stanišić, hättest du da ein Veto eingelegt?
Nein, das ist doch großartig.
Ja, aber so also. Lang und so.
Das ist ja genau der Gegentrend zu den berühmten Einworttiteln und na, oder wie war der von Frank Witzel?
Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen melancholischen Teenager, irgendwie so, ne? Im Jahre
19. Jahreszahl war eben auch noch dabei, oder? Im Sommer 1969, ja. Genau. Oder der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Ich mag Titel, die gleich eine Geschichte erzählen. Mhm. Klar.
Welche Trends, du hast schon gesagt, so Einwortstitel zum Beispiel, welche Trends gibt es? Beibehalten des englischen Originals ist, glaube ich, gerade auch ziemlich angesagt, oder? Wir haben so Heated Rivalry, Icebreaker sind so Bestseller, wo man einfach sagt, okay, da will man auch den Charme des englischen Titels, diesen Sex-Appeal sozusagen beibehalten.
Die englischen Titel, die sind ja nochmal ganz stark reingekommen, ne? Mit der Romance, New Adult, mit jungen LeserInnen, diese Reihenfähigkeit, diese Einprägsamkeit. Das ist eigentlich auch wie ein Song oder wie ein Filmtitel klingt. Da ist es ja zum Teil gar nicht nur Beibehaltung des englischen Titels, auch deutschsprachige Romance-Autorinnen titeln auf Englisch. Das gehört da eigentlich zu den Codes der Gattung, würde ich sagen.
Lass uns noch einmal zu den Übersetzungen kommen. Da gibt es oft Titel. Und an denen orientiert man sich oder auch nicht. Ich habe ein Beispiel gefunden von eurem Frühjahrsprogramm 27 von Megan Miranda. Das heißt im Original Such a Quiet Place, also solch ein ruhiger Ort. Und ihr macht daraus die Schuldige, alle denken, dass du es warst. Das ist ja eine ganz andere Ausrichtung. Liegt das daran, dass das deutsche Publikum, das deutsch lesende Publikum andere Titel braucht als das englisch lesende?
Also in dem Fall haben wir es ja mit Spannung zu tun. Und also es kann jedenfalls nicht schaden, wenn man auch spannende Wörter im Titel verwendet oder die sogar auf die Gattung hinweisen. Und Quiet Place, also Quiet ist, finde ich, empfiehlt sich nicht gerade für einen Spannungsroman. Und ich denke, so wird auch die Diskussion im Lektorat gewesen sein. Ich war da selbst nicht dabei.
Ja, Such a Quiet Place könnte auch Elizabeth Strout sein statt Megan Miranda. Das stimmt natürlich vom Titel her.
Musstest du schon mal als Verlagsleiterin so ein Veto sprechen oder eine Entscheidung, ein Machtwort fällen, weil ihr euch nicht einig geworden seid über die Struktur, über die Ästhetik eines Covers?
Ich glaube, ich bin nicht so ein Machtwort-Typ. Und meine Kolleginnen würden sagen, das klingt immer wie eine Frage bei dir, aber natürlich kommt das mal vor, dass ich noch was zu einem Cover sagen möchte.
Zum Beispiel, also jetzt ohne die Namen oder so, aber so was stört dich oder wo sagt dein Bauchgefühl, deine Intuition und Erfahrung, da muss mehr Gelb oder so?
Ja, oft ist das, wenn wir versuchen, zu viele Signale auf dem Cover zu setzen, wo dann das Motiv, Haupt, Untertitel, manchmal drucken wir ja auch noch eine Pressestimme mit drauf oder irgendwas, wo zu viel los ist auf einem Cover und wo ich dann versuche, immer klarer auf die 12 nochmal zu gehen und zu sagen, was ist es denn? Ist es der Autor? Ist es das Motiv? Ist es der Titel? Worauf wollen wir besonders abheben?
Manchmal gibt es ja auch, so habe ich das Gefühl, Motive, die bestimmen dann einen ganzen Sommer. Also als damals Caroline Wahl mit 22 Bahnen so erfolgreich war, hatte ich den Eindruck, egal in welche Buchhandlung ich komme, ich sehe nur noch Schwimmbadcover. Hast du sowas auch schon mal erlebt und müsst ihr dann manchmal vielleicht auch die Notbremse ziehen und sagen, jetzt machen wir es eben bewusst nicht oder anders?
Ich finde, das gehört mit zum Spannendsten, sich zu überlegen, möchte man mit einem Buch eben auf dem Sommertisch liegen? Na, das hat ja damit zu tun, dass man auch sich vielleicht ein Lesegefühl vorstellt, das dieses Buch erfüllen könnte. Oder will man eben das ganz gezielt nicht und andere Signale setzen? Und wenn ein Trend schon sehr groß geworden ist, dann ist man, glaube ich, auch gut beraten, wieder eine neue Optik zu suchen. Und das war sicher ja das Buch von Caroline Wahl. Einfach stilbildend für andere. Ja.
Ganz heißes Eisen. Was gehört aufs Cover? Und viele sagen, Übersetzerinnen und Übersetzer, die gehören da auch auf. Es machen nur wenige Verlage, vor allen Dingen so kleinere Independent-Verlage. Was spricht dagegen?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass oft viel untergebracht werden muss auf dem Cover. Und ich bin sehr dafür, dass wir die Übersetzerinnen und Übersetzer ganz prominent nennen. Wir haben im Penguin Verlag ganz oft unter der Vita der Autorin, des Autors auch eine kurze Biografie oder ein Werküberblick der Übersetzerinnen und Übersetzer. Bei anderen Verlagen wie im Manesse Verlag nennen wir die Übersetzer auf der Rückseite, also auf dem Buchumschlag. Das ist ganz, ganz wichtig und gehört unbedingt dazu.
Wie ist es denn mit Personen auf dem Cover? Weil da legt man dann ja schon ganz viel fest. Wenn ich plötzlich weiß, wie sieht denn Elizabeth Bennet aus, weil sie mir auf dem Cover schon gezeigt wird, macht das ja auch viel mit meiner Fantasie. Seid ihr da besonders vorsichtig?
Ich glaube, na, es gab ja auch mal diese Mode Frau von hinten und so weiter. Das ist eben schon immer der Versuch, dann jemand zu finden, der entweder ganz besonders gut passt oder doch auch noch eigene Deutungen zulässt oder anregt. Ich persönlich finde es sehr schön, auch eine gemalte Person zu sehen. Oder das ist immer ein bisschen offener als Fotografie zum Beispiel.
Denn ich erinnere mich an einen Autor, der wirklich einmal sehr empört war, dass mit diesem Foto, was abgebildet wurde, es war nicht Pinguin, ja quasi seine Hauptfigur ein Gesicht bekam, das aber gar nichts mit dem Gesicht zu tun hatte, was er im Kopf hatte.
Wenn ich Figuren, also Gesichter auf dem Cover sehe, gehe ich nicht immer davon aus, dass das denn die Hauptfiguren sein sollen, sondern es ist eher so ein abstraktes Gefühl, so ein Buchgefühl, das doch auch
darüber haben wir viel zu wenig gesprochen,
ja,
das Buchgefühl. Das
darüber sprechen wir jetzt, genau, das Buchgefühl. Wie wichtig ist das nämlich, genau?
Das ist sehr wichtig. Ne? Das war, glaube ich, das, wo ich gesagt habe, ja, Café Paris oder Bar Roma, eine Sehnsucht, die mitschwingt, eine Geschichte, die man mit einer Person dann verbindet. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Weil das ja auch ein Spiegel ist, weil das natürlich ein Spiegel unserer Sehnsüchte sozusagen ist. Mit welchen Titeln, mit welchen Buchcovern resonieren wir? Wo wollen wir sein? Wo möchten wir Teil dessen sein, dieses Buchgefühl?
Welche möchten wir uns als Plakate aufhängen, noch größer bei uns haben als in einer Frontalregalpräsentation, ganz genau.
Dieses. Insofern müsst ihr ja auch eine große psychologische und empathische Qualität haben, auch in eurem Verlag.
Das ist das Wunderschöne an dem Machen von Buchtiteln und Covern.
Wunderbar, vielen Dank.
Vielen Dank, das war total schön mit euch
ja,
zu plaudern.
Ja, sehr schön. Bis dann. Tschüss.
Danke dir. Na, tschüss.
Es geht ja eben letztlich doch ums Buchgefühl.
Ja, ja, das heißt, wenn wir manchmal einfach so sagen, schönes Cover, das ist eigentlich schon ein tolles Kompliment, ein richtig gutes Cover zu finden.
Ja, weil wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Sitzung, also es waren ja schon, sie nannte das iterativ, also eine Reise, vielleicht manchmal eine Odyssee zum richtigen Cover, das auf die 12 am Ende ist. Es ist schon spannend, also wie liebevoll Verlage tatsächlich auch mit diesen Werken, mit den Büchern umgehen.
Und auch, dass es offenbar unterschiedliche Lesepublika gibt, je nachdem in welchem Land, also 1:1 übersetzen funktioniert nicht. Ich habe hier noch ein Beispiel gefunden, auch aus dem Penguin-Programm. Wrapped up at the Vintage Dress Shop, also eingepackt im kleinen Vintage Shop. Ich vermute, es gibt Menschen, die würden das Buch daraufhin lesen. Und der deutsche Titel heißt Nur die Liebe passt perfekt. Ganz andere Herangehensweise, aber
also auf so einer da ist sogar noch, das ist ja Poesie, da, Metapher steckt da ja drin. Also ich sehe es in meinem Buchregal. Also,
sehr schön. Hat auch ein schönes Cover.
Nur die Liebe passt perfekt.
Die All-Time Favorites.
Ja, unser Jahresthema sind ja die Unabhängigen, die kleinen Buchhandlungen. Und da passt unser Lieblingsbuch aus der Eat, Read, Sleep Community perfekt.
Und zwar ist das diesmal das Tagebuch eines Buchhändlers von Sean Beisel, so würde ich ihn aussprechen, übersetzt von Meredith Bard. Susanne hat uns geschrieben, die hat dieses Buch nämlich entdeckt und sagt, es ist ein großartiges Buch über einen schottischen Buchhändler und seinen Alltag in dem kleinen Ort Wigtown. Sehr humorvoll und leicht geschrieben. Man bekommt einen Einblick in die auch finanziellen Schwierigkeiten des Buchhandels, den täglichen Kampf mit komischen Kunden. Es ist ausgestattet mit sehr schrägen, aber liebenswerten Charakteren und herzerwärmenden Geschichten über Gemeinschaft und Zusammenhalt. Und Susanne sagt auch, ich habe aus den Büchern, es gibt nämlich noch einen Folgeroman, weitere Buchtipps entnehmen können. Für mich als Leseratte schreibt Susanne also wirklich eine runde Sache.
Ja, genau so ist es. Ich habe es auch zum ersten Mal gelesen. Und er schreibt uns da ein Tagebuch, ein Logbuch aus seinem Buchhändleralltag. Wirklich auch mit Zahlen, mit Daten und Fakten. Mhm. Wie viele Bücher erworben, wie viel verkauft, wie viel eingenommen, wie viel auch online verkauft. Und es ist ein Blick hinter die Kulissen, hinter das romantische Ideal sozusagen. Mhm. Er hat so eine Mitarbeiterin, die Charles Darwin unter Fiktion einordnet. Sehr lustig, die ist eine Zeugin Jehovas. Die Buchhandlung in einem desolaten Zustand, also auch baulich. Zitat, eine ältere Kundin liebt die Schaufensterauslage, da sie die Töpfe, Becher und Pfannen, die dort noch immer stehen, um das tropfende Wasser aufzufangen, für Dekorationen zum Thema Kochen hält. Und er hat auch Hammerideen, die sein Überleben sichern in dieser Branche. Ja. Den Random Book Club zum Beispiel. Man zahlt 59 Pfund im Jahr und bekommt jeden Monat ein Buch, also handverlesen. Und sehr lachen musste ich auch. So Events, also Wasserglaslesung war gestern. Es gab einen Tattoo-Vortrag und da war so ein Typ, der Ganzkörper tätowiert war und der hat sich in seinem 20-minütigen Vortrag nach und nach entkleidet und stand am Ende nur in der Unterbüchse da. Also, die Kunden, muss man sagen, kommen nicht durchgängig gut weg.
Nein.
Die da ins Antiquariat kommen, nach ihren Lieblingsautoren fragen. Dann gibt es da sogar ein ganzes Regal. Sie kaufen aber nichts. Es ging offenbar nur darum, ihren guten Geschmack kundzutun.
Mhm. Gleich mal über Atomkraft zu sprechen politische Überzeugung da loszuwerden. Ja.
Das klingt manchmal in Menton, dachte ich am Anfang, zynisch und verbittert, so ein bisschen griesgrämig. Da dachte ich anfangs, Junge, dann lass es doch. Mhm. Es ist dann aber doch, weil es ja das Leben ist, erfrischend, lakonisch. Man hat das Gefühl, er hat wirklich alles schon mal gesehen. Und es ist so ein bisschen sich etwas von der Seele schreiben. Ist, glaube ich, auch bei Buchhändlerinnen und Buchhändlern sehr beliebt, dieses Buch. Ein Realitätscheck für alle, die dieses Buchhändler-Business sehr stark romantisieren.
Ja, genau. Und ich glaube, du hast es gesagt, man blickt hinter die Romantik, in die täglichen Sorgen. Ich habe mal einen Satz notiert, den ich ganz bezeichnend fand. Nach dem Mittagessen bin ich zu meinen Eltern gefahren, um mir ein Gewehr zu holen und damit auf einen Kindle zu schießen, weil er eben so verzweifelt ist oder so sehr daran verzweifelt, dass immer mehr Menschen natürlich online kaufen. Es war unglaublich befriedigend, ihn in 1000 Stücke zu ballern, schreibt da der Buchhändler. Und es ist ja ein echter Buchhändler, der aus seinem echten Leben in einem echten Buchladen schreibt. Insofern ist das noch realistischer, wenn man es sieht. Und so sehr mir das gefällt, dass dort einer mal ehrlich sagt, schaut mal, das ist nicht so, wie wir es ja auch bei Mathilde und Marie kritisiert haben, dass man da denkt, ach, ich gehe da hin und ich übernehme dann Antiquariat und dann sitze ich da den ganzen Tag und lese und träume mich in Bücherwelten und nur nette Menschen kommen rein. Nein, so ist das Leben nicht. Das kriegt man bei ihm mit. Das ist die ganz große Stärke des Buches. Ich habe mich trotzdem auch beim Lesen gefragt, würde ich gerne in diesen Buchladen gehen? Und ich hatte dann so ein bisschen gefremdet damit, dass dieser Mensch eben wirklich nicht sehr nett mit seinen Kundinnen und Kunden umgeht. Ja, die sind nervig, ja, aber eine gewisse Nerdigkeit haben wir doch, glaube ich, auch alle. Und na klar, wenn jemand gleich droht, ich schicke dir eine schlechte Bewertung, was ja auch immer wieder vorkommt, wenn dir das Buch nicht gefallen hat. Das macht es noch interessanter, weil ich eben merkte, auch da, das ist nicht dieses ein toller Buchladen mit einem tollen Buchhändler und vielen tollen Ideen, sondern auch dieser Buchhändler ist, wie das Leiten eines Buchhandels, vielschichtig. Auch der hat schlechte Tage, auch der hat manchmal überhaupt gar keine Lust und geht lieber angeln, anstatt in seinem Laden zu stehen, weil er einfach mal raus muss. Und das macht ihn glaubhaft als Person trotzdem nicht so ganz sympathisch.
Das klingt, wie gesagt, ja manchmal so ein bisschen griesgrämig, aber eine Bekannte von mir, die ist wahnsinnig nett. Die ist wirklich offenherzig, wunderbar und die hat auch so einen Laden. Und die schreibt auch immer Sachen, die ihr passieren. Was Kunden sich trauen zu sagen. Es ist wirklich, da denkt man, das muss sie sich ausgedacht haben. Und das passiert. Es gibt solche Leute. Und insofern ist es, glaube ich, schon ein sehr authentischer Blick hinter die Kulissen, den man nicht für möglich hält. Und ich habe mir auch geschworen, ich will künftig ein besserer Buchladenkunde sein. In Antiquariaten nie mehr sagen, dann ist es wohl umsonst, wenn hinten kein Preis reingekritzelt steht. Ich kann nicht leugnen, dass mir das auch schon mal über die Lippen gekommen ist. Als Gag. Aber es ist nicht witzig. Und ich habe das jetzt verstanden. Und ich mochte das, diesen pragmatischen, zynischen und immer noch idealistischen Ton. Wigtown, offenbar eine Bücherstadt dort, müssen wir mal eine Edwitzli-Preise hin unternehmen.
Absolut. Im Großen und Ganzen sind wir uns auch hier, glaube ich, einig. Das ist ein Buch, wo man eben nicht vom Cover denken sollte, ach wie schön, die kleine Buchhandlung im Nirgendwo, sondern ein wirklich sehr realistischer, sehr differenzierter, auch an vielen Stellen sehr ernüchternder Blick in das Leben eines Buchhändlers. Dafür aber mit vielen Tipps, was man hinterher auch noch lesen könnte. Zum Beispiel sind sämtlichen Kapiteln Zitate aus einem Buch von George Orwell über einen Buchladen, Erinnerungen an einen Buchladen eingeschrieben.
Weil er da auch mal gearbeitet hat.
Weil er da auch gearbeitet hat. Also man geht auf jeden Fall reicher aus diesem Buch raus.
Ja, John Bethel, das ist ja kein Roman. Also es sind so Memoiren sozusagen. Mhm. Es ist fast ein Sachbuch. Auch Tagebuch eines Buchhändlers. Beim Cover hätte ich auch gedacht, mich erwartet jetzt so eine heile Weltschmonzette so ein bisschen. Wie schön ist es, ein Buchladen zu haben, sinnstiftend und so. Und das ist dann das Albtraumhafte, kommt hier nicht zu kurz. Ja,
von Healing Fiction zu Horror Fiction teilweise.
Sozusagen. Sean Bythell, Tagebuch eines Buchhändlers, Deutsch von Meredith Barth. Das Buch ist bei BTB erschienen als Taschenbuch, hat 448 Seiten und kostet 13 Euro. Also gehst du mit dem Vorsatz, ein Buch zu kaufen in Antiquariate und in Buchläden oder stöberst du auch normal und stellst schlaue Fragen?
Also meistens gehe ich rein und stöbere, aber schon mit dem Vorsatz, ich würde auch etwas mitnehmen. Und ich erinnere mich, und da müsste ich vielleicht mal wieder rein, weil da war ich bestimmt kein so guter Kunde. Ich war mal in einem Antiquariat hier in Hamburg und wollte ein bisschen stöbern und bat dann den Mann, der dort saß, mir doch mal zwei Bücher von oben herunterzuholen. Und er sagte, nö, Sie kaufen ja eh nichts, das tue ich nicht. Und dann habe ich, glaube ich, auch etwas nicht so Freundliches gesagt und bin wieder gegangen. Also ich verstehe, ich kann deinen Vorsatz nachvollziehen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, fallen mir natürlich viele Momente ein, wo ich auch nicht so nett war. Ich erinnere mich, als ich auch mal in einer großen Buchhandlungskette ein Buch von Jane Austen kaufen wollte und die Frau hinter der Kasse fragte mich, wie schreibt man das? Und da fiel mir alles aus dem Gesicht. Muss man ja aber gar nicht wissen. Jeder fängt irgendwann mal an und nicht jeder hat auch Jane Austen gelesen. Also mehr Freundlichkeit zu Buchhändlerinnen und Buchhändlern ist ein Vorsatz, den ich auf jeden Fall unterschreiben kann.
Umgekehrt aber auch, in der Tat. Also wir kommen ja auch rum mit Eat, Read, Sleep und wir lieben da auch Sachen. Junge, Junge, Junge. Es ist aber so, dass ich tatsächlich in Buchhandlungen, wenn ich nochmal stöbere, auch so ein bisschen schlechtes Gewissen habe. Ich habe da irgendwas, wie eine Postkarte oder so, muss man doch jetzt irgendwie kaufen.
Ja, und dann kaufe ich meistens was, was ich dann am Ende aber auch gar nicht lese.
Ja, ich habe tatsächlich zum Stichwort Cover und zum Stichwort Buchhandlung auch eine Quizfrage vorbereitet.
Oha.
Das Quiz.
Einige Schriftsteller haben ein zweites Standbein. Sie haben nämlich eine Buchhandlung, auch aus idealistischen Gründen. Wer von diesen Vieren hat keine Buchhandlung? Ist es George R. R. Martin, der Schöpfer von Game of Thrones? Petra Hartlieb, die Krimi-Autorin und andere Autoren? Anne Pratchett, eine amerikanische Bestseller-Autorin, aus der Zeit gefallen? Oder Jojo Moyes, diese Schicksalsroman-Autorin?
Ich muss erstmal dringend, weil ich gar keine Ahnung habe, zum Nachdenken ein Stück Brot essen. Ich meine, bei Petra Hartlieb mal gehört zu haben, dass sie eine hat. Also die würde ich von der Liste streichen. Bleiben noch drei, von denen ich gar keine Ahnung habe. Ich würde am ehesten vermuten, dass Jojo Moyes keine hat.
Das stimmt. Die hat keine. George R. R. Martin hat eine. Der hat in den Laden Beastly Books in Santa Fe. Oh,
schöner
Titel. Und auch, ja. Und Anne Pratchett hat auch in Nashville, Tennessee einen Buchladen namens Parnassus Books gegründet, um dem Sterben unabhängiger Buchläden in ihrer Stadt entgegenzuwirken. Also nicht nur schreiben, sondern auch verkaufen. Also so viel Idealismus.
Ich habe eine Frage, die sich mit Obst beschäftigt. Ah. Denn auch Nobelpreisträger, hatte ich lange nicht mehr, haben sich mit Obst immer mal wieder auseinandergesetzt. Welcher dieser drei Titel stammt nicht von einem Nobelpreisträger? Sind das Himbeeren am Yangtze, ein kanadischer Entwicklungsroman von Kindern in der kanadischen Wildnis. Ist das die Obst?
Chinesisch oder kanadisch?
Kanadisch.
Himbeeren am Yangtze. Himbeeren
am Yangtze, kanadisch. Mhm. Ist das die Obstdieben, ein großes Sommerepos, oder sind das Früchte des Zorns? Ein Buch über Früchte des Zorns.
Früchte des Zorns ist Steinbeck, ne? Also ich würde sagen, das Sommerepos war zu weich. Das in der Mitte, wie hieß das? Oder
die Obstdieben.
Das würde ich sagen. Das hast du dir ausgedacht.
Die Obstdiebin beginnt mit dem Satz, diese Geschichte hat begonnen seinerzeit an einem jener Mittsommertage, da man beim Barfußgehen im Gras wie eh und je zum ersten Mal im Jahr von einer Biene gestochen wird. Klingt nach Sommerdorfroman, ist aber von Peter Handke.
Ah!
Obstdiebin. Die Obstdiebin. Richtig wäre Himbeeren am Yangtze. Das ist ein Kinder- und Jugendbuch von Karen Wallace, wo es eben um zwei Kinder in der kanadischen Wildnis geht, die plötzlich merken, wie grausam Erwachsene sein können. Ich musste sofort an Katharina denken, als ich das
gelesen habe. Dann habe ich es aber nicht verstanden. Das Buch gibt es auch, aber nicht
von... Ja, aber es ist nicht von einem Nobelpreisträger. Es gibt alle drei Bücher.
Ach so, okay, dann habe ich die Fragestellung schon nicht verstanden. Na gut.
Pass auf, ich stelle die Frage nochmal.
Alles gut. Ich habe noch eine Coverfrage oder eine Buchtitelfrage. The Great Gatsby, der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald, der fand diesen Titel eher nur mittelmäßig. Wie wollte er das Buch eigentlich nennen?
Oh.
Wollte er es nennen Trimalchio in West Egg, The Green Light oder American Nightmare?
Alles drei schöne Titel. American Nightmare hätte auch so eine schöne Doppeldeutigkeit. Ich meine, rund um das Jubiläum, was wir gefeiert haben, mal den Titel The Green Light gehört zu haben. Sicher bin ich nicht, aber die anderen beiden habe ich noch nie gehört und hätte sonst keine Ahnung.
Es ist in der Tat das erste. Trimalchio in West Egg. Wer war Trimalchio? Es war ein ehemaliger Sklave im alten Rom, so ein Freigelassener, der zu Geld gekommen war und schmeißt irre Partys, nur das Beste, das Originellste, sogar seine eigene Beerdigung inszenierte als Show-Effekt. Mhm. Aber das alte Geld von Rom schaut nur indigniert auf ihn herab. Also Trimalchio, der Inbegriff des reichen Emporkömmlings, aufgeschrieben damals im alten Rom von Petronius. Und das hat sich F. Scott Fitzgerald ausgedacht und der Verlag und auch seine Freundin gesagt, nein, tu es nicht, uns gehen noch hin und her. Es waren auch andere Titel im Gespräch und dann kam es zu The Great Gatsby und ich glaube, es ist eine gute Wahl.
Ich glaube auch, aber Trimalchio, also der große Gatsby aus dem alten Rom.
Ja, sozusagen.
Auch eine spannende Geschichte.
Aber nicht unbedingt selbst erklären.
Nicht unbedingt selbst erklären. Genau. Ich glaube, das wäre auch ein Buch, was viele erst einmal, wenn man den Titel schon nicht versteht, viele erst einmal abschrecken könnte. Ich habe eine Kategorie wieder einmal hervorgeholt, die wir lange nicht mehr hatten, nämlich der erste Satz aus einem Buch.
Sehr gut.
Der Satz ist folgender. Es war eine Lust, Feuer zu legen. Kurz und knapp. Es war eine Lust, Feuer zu legen.
Also so ein Pyromane.
Genau.
Ja.
Deswegen ist auch gleich Antwortmöglichkeit A. Brennen muss Salem von Stephen King.
Aha.
Ist es B. Fahrenheit 451 von Ray Bradbury.
Aha.
Oder es ist C, der Geschmack von Apfelkernen, passend zu unserer Obstfolge von Katharina Hagener.
Oh, nochmal, es muss, wie war das?
Es war eine Lust, Feuer zu legen.
Es war eine Lust, Feuer zu legen. Es war
Ray Bradbury, Stephen King oder Katharina Hagener.
Salem ist zu naheliegend mit dem Feuer. Also ich versuche es mal psychologisch, weil ich es nicht weiß. Und dann würde ich sagen, Fahrenheit... Hagener Apfelkerne, das hast du reingeschmuggelt wegen des Mottos, wegen des Apfels, dann würde ich sagen, es ist Fahrenheit 451.
Das ist richtig.
Ich dachte, psychologisch richtig, super.
Ich dachte, bei dem Geschmack von Apfelkern, man sieht da vielleicht so ein Lagerfeuer, wo siehst dann du, möglicherweise
Äpfel oder Brote drüber... Habe ich gedacht, dass ich das denken soll.
Ja, genau. Ja, aber nein, du denkst schon, was ich denke, dass du denken sollst und denkst deswegen, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur und so weiter.
Genau.
Nein, Fahrenheit 451 von Ray Bradbury und der Titel sagt ja schon, bei der Temperatur Fahrenheit 451, da fangen Bücher, da fängt Papier an zu brennen und es spielt in einer Dystopie, wo eben alle Bücher verbrannt werden. Und es beginnt eben gleich damit, dass Bücher verbrannt werden und die Menschen, die es tun müssen, eine große, große Freude daran entwickeln. Jo, auch ein tolles Buch, was wir hier vielleicht nochmal ausführlicher vorstellen könnten.
Ja, apropos tolle Bücher, wir brauchen noch einen Bestseller für die nächste Folge.
Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
Ja, an dieser Stelle losen wir ja mal den Bestseller aus. Normalerweise den wir dann in der kommenden Folge lesen.
Das machen wir heute ausnahmsweise anders, denn Katharina und du, ja, ihr wollt in der kommenden Folge unbedingt über Yesteryear sprechen, dem Romanerfolg, über den irgendwie alle gerade reden.
Ja, darum geht es ja auch in der Bestseller-Challenge. In Wahrheit aktuelle, erfolgreiche Bücher, die was zu sagen haben oder zu denen es unbedingt was zu sagen gibt, zum Thema zu machen. Und wir haben das Gefühl, Yesteryear ist so eines der Bestseller von Caro Claire Burke.
Lest also mit und schreibt uns eure Meinung an eatreadsleep@ndr.de.
Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder eine Auslosung, wie ihr sie kennt. Ja,
gibt es da auch was zu essen in Yesteryear?
Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Wir müssen es noch lesen. Also ist ganz so. Du hast ja noch ein bisschen Marmelade.
Ja, aber es ist wirklich, wirklich lecker. So auch zum Frühstück so ein Marmeladenbrot kann man machen. Genau.
Ja, und Mirabellen.
Und Mirabellen, ja. Gut, ob jetzt Mirabelle oder Pflaume oder was ist so deine Lieblingsmarmeladensorte? Hast du eine?
Pflaume finde ich ganz interessant. Insofern ist Mirabelle gar nicht so weit davon entfernt. Es ist ja so eine Pflaumengeschichte.
Das sind die orangefarbenen Pflaumen.
Ja. Mhm. Und es hat, also Orange hat natürlich noch einen größeren Eigengeschmack.
Ja, aber da denke ich gleich an Orange. Weißt du, so diese Bittermarmelade aus England, genau, die mag ich ja auch ganz gerne. Mhm.
Die so ganz, also das ist eher hier so eine klassische Middle-of-the-Road-Marmelade.
Jo, kann man sehr gut machen. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Comedian Aurel Merz und Moderatorin Jeannie Wagner erzählen sich bei Alles gelogen die krassesten Stories aus ihrem Alltag.
Mal rettet eine brasilianische Gang Aurels Handy oder Jeannie nimmt Ayahuasca, das ist so eine Droge, mit Fremden auf einem Berg. Die Frage ist nur, ist das wirklich so passiert, aus dem Internet geklaut oder ist es einfach nur alles gelogen?
Daraus machen die beiden eine Challenge. In jeder Folge erzählt ein Host zwei absurde, unfassbare Stories und die andere Person muss raten, welche davon stimmt. Und hier wird oft klar, die richtig heftigen Geschichten, die erleben die beiden wirklich.
Was davon wirklich stimmt, hört ihr bei Alles gelogen, dem neuen Podcast von Aurel Merz und Jeannie Wagner. Den findet ihr exklusiv in der ARD Audiothek und wir verlinken ihn euch auch in den Shownotes.